Ein rohes, frohes Neues. Kann man das eigentlich noch sagen? Ist es noch in Ordnung? Es ist die erste Episode vom Speckcast in diesem Jahr, Episode 99. Nächste Woche 100 und es wird nichts Besonderes geben. Ich versuche als Besonderheit den Podcast pünktlich zu veröffentlichen. Das ist alles, was ich versuchen werde. 2026 ist für Stabilität. Zumindest in meinem Leben. Nicht in der restlichen Welt, die fängt jetzt schon wieder komplett auseinander zu brechen. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um Spiele hauptsächlich. Vielleicht auch noch ein paar andere Sachen bei den Fragen. Müssen wir mal sehen, wo es dahin führt. Aber heute soll es um Spiele gehen und vor allem Sachen aus 2025. Weil es gibt noch keine neuen Spiele, die mich persönlich interessiert haben. Die kommen jetzt erst so langsam raus. Der Januar natürlich immer wieder ein Monat, der zum Glück, ehrlich gesagt, noch nicht so komplett überrannt wird wie das restliche Jahr. Auch jetzt. Es gibt ein paar interessante Spiele, auf die ich mich freue. So in nächster Zeit Big Hops oder auch Perfect Tides Station to Station. Gerade, und da komme ich gleich nochmal drauf, wo ich jetzt nämlich auch das Original am Spielen bin. Allerdings momentan ein bisschen ruhiger und ich versuche noch ein paar Sachen aus 2025 nachzuholen und über ein paar davon auch hier zu sprechen. Das werde ich nicht zu allen Titeln machen. Bei manchen wird es vielleicht nochmal separate Reviews geben, vor allem eben auf Patreon oder nochmal an anderer Stelle. Ich werde auf jeden Fall versuchen, zu allen möglichen Sachen zumindest einen Ersteindruck zu machen. Also schaut da auch gerne auf dem SpecOps, dem Drittkanal vorbei. Da habe ich zum Beispiel auch zu den heute gezeigten Spielen Ersteindrücke gemacht. Okay, zumindest zu zwei davon, weil bei der Aufnahme zu einem ist mir leider ein Fehler in den Einstellungen bei OBS passiert und ich habe nur schwarzes Bild aufgenommen neben meiner Audio. Das war ein bisschen blöd, weil ich ehrlich gesagt so ein paar ganz gute Dinge gesagt habe, jetzt nicht zu dem Spiel, aber zu dem Genre allgemein. Das muss ich jetzt nochmal an anderer Stelle irgendwie festhalten. Jedenfalls schaut da gerne rein, da gibt es dann die Ersteindrücke. Ich werde jetzt auch versuchen, noch ein paar der kleineren Sachen zumindest mal im Stream anzuspielen und da eben auch zu zeigen. Die werde ich dann wahrscheinlich nicht separat, sondern als so kleine gesammelte Beiträge dann eben auch auf dem Drittkanal hochladen. Also der Versuch ist es, noch so viele Sachen wie möglich aus 2025 nachzuholen, zu schauen, was lohnt sich davon und vor allem, was könnte sich für eine Top 10 für mich denn eben lohnen, weil das ist auch so ein bisschen der Versuch, jetzt noch so bis zum Februar, ich möchte so schaffen, im, sagen wir mal, so Zeitraum der Oscars oder so, dann meine persönlichen Oscars dann stattfinden zu lassen und um über meine besten Spiele 2025 zu sprechen, das ist so ein bisschen der Versuch, ne, wenn ich mich schon über alle Leute beschwere, die ihre GOTY-Listen immer im November teilweise schon oder Anfang Dezember veröffentlichen, bevor überhaupt alle Spiele rausgekommen sind in dem Jahr, dann will ich auch mit einem guten Beispiel vorangehen und dann sagen, okay, ich beschwere mich darüber, dann muss ich es ja auch ein bisschen besser machen und das ist dann so mein Versuch. Also hier werden jetzt bei den neuen Titeln vor allem Sachen, die noch in 2025 erschienen sind, besprochen. So zum Beispiel auch heute, das sind alles drei Titel aus dem vergangenen Jahr und dann eben noch einer, der ein bisschen älter ist im Supporter-Bereich. Und da auch nochmal wirklich, wirklich, wirklich einen großen Dank an alle Leute, die gerade im letzten Monat auf Patreon vor allem hinzugekommen sind. Es gab auch ein paar Neuzugänge auf Steady. Auch da vielen Dank für alle Leute, die sich eben dann hauptsächlich für die Audioinhalte oder meine Inhalte als Audioinhalt interessieren. Dafür ist das dann eben da. Aber gerade auf Patreon sind halt wirklich einige Leute hinzugekommen über die Angebote, die ich im Dezember gemacht habe. Das hat wirklich super funktioniert. Vielen, vielen Dank. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir so weit nach oben kommen, weil so ein Traumziel wäre gewesen, keine Ahnung, auf so 1500 zu kommen im Verlauf des Dezembers. Und das war aber eigentlich so ein Ding, wo ich gedacht habe, das wird nie im Leben passieren, da kommen wir nicht dran. Und wir sind sehr nahe. Also falls jetzt noch ein paar Leute sich denken, okay, das klingt ja ganz geil, dann möchten wir da hinkommen. Ich glaube, es bräuchte wirklich nur noch so 3, 4, 5 Leute, je nachdem, in welchem Tier natürlich man dann da beitritt. Aber um dann auf die 1500 in dem monatlichen Beitrag da zu kommen und zusammen mit den Sachen, die dann eben auch bei Steady sind, der ist, ich meine, bei Patreon, das, was ihr seht, das ist tatsächlich der Beitrag, der an mich dann eben auch rausgeht. Bei Steady sind es immer die tatsächlichen Bruttozahlen. Also das, was alle Leute zusammen dann einspielen. Und das, was bei mir netto rauskommt, das ist nochmal ein bisschen weniger. Also ich glaube, bei Steady sind es momentan so 100 irgendwas. Und das, was bei mir ankommt, das sind so knapp unter 90 Euro. Trotzdem immer noch eine gute Geldmenge, die ich auch nicht missen möchte. Aber das nochmal so in Relation. Das heißt, zusammen mit dem der Patreon, was ausgezahlt wird, der Steady, plus eben das, was ich mir ja auch über Inkribben, wo wir unseren Steady haben, auszahlen lasse. Ich bin wirklich kurz davor, alleine damit finanziell abgesichert zu sein. Jetzt nicht, dass wenn irgendwie das Haus in Flammen aufgeht oder so, also was heißt Haus, also meine Wohnung hier und ich dann da Sachen bezahlen muss, das natürlich nicht, aber wenn jetzt noch so 200-300 Euro hinzukommen, wo ich das Gefühl habe, das sollte im Verlauf des Jahres machbar sein, dann wäre tatsächlich eine finanzielle Absicherung nur durch diese Beiträge. Also ganz egal, wenn jetzt auch irgendwie Twitch oder die, ne, sagen wir jetzt auch die Gelder von Holy oder von YouTube AdSense oder auch meine Aufträge bei Sachen wie IGN oder so, wenn das alles komplett wegfallen würde, dann gäbe es dadurch alleine eine Grundsicherung für mich, dass ich weiterarbeiten könnte, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Also klar, wenn jetzt große Sachen reinfallen auf einmal, ne, irgendwas geht kaputt im Haushalt oder so, das ist natürlich eine Sache, da muss man dann schauen, Geld zurückzulegen. Aber zumindest die monatlichen Ausgaben plus halt noch so ein bisschen mehr für Puffer, die wären dadurch gedeckt. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich jetzt in so einem kurzen Zeitraum nah dran kommen würde, weil das schien immer noch so weit weg für mich und die Tatsache, dass ich da auch in den anderen Aspekten, also gerade auf YouTube oder auf Twitch dann so viel machen musste jetzt eben auch die letzten 2-3 Jahre, um dann eben auch abgesichert zu sein, da jetzt innerhalb von einem Monat, weil es ist jetzt nicht nur mein Patreon hauptsächlich gewesen, sondern eben auch noch die Sachen, die bei Inkribben reingekommen sind. Also auch da ist unser Steady über das letzte Jahr halt wirklich sehr stark gewachsen. Auch da vielen Dank an alle Leute, die sich daran beteiligt haben und hier eben auch zuhören, dass ich jetzt hier im Januar sitze und tatsächlich so realistisch darüber, keine Ahnung, mich so freuen kann, so maybe in einem halben Jahr oder so, maybe bis zum Ende vom Jahr, ist es tatsächlich möglich, an diesen Punkt der Absicherung zu kommen, was halt, oh Gott, da träume ich seit Jahren von. Das wäre absolut super. Also falls da noch ein paar Leute rübergehen wollen, klar, die Angebote gibt es momentan nicht, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr Jahresabos abschließt auf Patreon, da ist immer dauerhaft, das gilt auch das ganze Jahr über, bekommt ihr immer 10% Rabatt auf die ganzen Tiers. Falls Leute sagen, das ist mir alles scheißegal, ich will gar keinen Rabatt, ich will dir einfach nur Geld geben. Ihr könnt auch gerne mehr, das ist auch kein Problem. Ich habe teilweise immer von Leuten auch manchmal so gehört, ja, oh, das 10-Euro-Tier, ich wünschte, du hättest irgendwie auch ein höheres. Ich meine, bei Inkribben haben wir das jetzt tatsächlich gemacht, aber dafür auch eine, sagen wir mal, eine Funktion gefunden, die sich für uns dann eignet. Ich selber hätte das jetzt tatsächlich nicht. Ich wüsste nicht, was ich darüber Leuten noch großartig weiteres irgendwie anbieten kann. Und ich will jetzt auch nicht früheren, also unteren Tiers irgendwas wegnehmen. So, das möchte ich auf jeden Fall nicht machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will auch keine Zahlen erhöhen. Ich will nicht auf einmal sagen, oh Leute, sorry, Inflation, wir müssen jetzt irgendwie alle die Patreon-Tiers irgendwie höher machen oder so. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will, dass die in ihrer Summe auf jeden Fall so bestehen bleiben. Keine Ahnung, ob Leute sagen, nee, ich brauche gar nicht mehr, mach einfach ein 15-Euro-Tier und dann gehe ich da drauf hoch, auch ohne, um mehr zu bekommen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auch da fühle ich mich immer so ein bisschen seltsam, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber Leute können das auch selber einstellen. Also du kannst dann sagen, ich möchte das Tier haben, aber tatsächlich monatlich so und so viel Geld dann rübergeben. Das geht auch, also das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, aber wie gesagt, falls da noch ein paar Leute vorbeikommen wollen, schaut euch das gerne mal an, weil, und da kommen wir jetzt auch zum Update der letzten Woche, auch auf Patreon neben dem Zweitkanal sind wieder ein paar Sachen erschienen. Und nämlich auf dem Patreon sind 2 Videos rausgekommen. Erneut, ihr kriegt die dann auch bei Steady als einen reinen Audioinhalt. Es gibt einmal eine Review über A Game About Digging a Hole, wo ich auch so ein bisschen über diese Art von Spiel, so, es ist nicht ganz Idle Game, aber es ist jetzt auch nicht das super atemberaubende, mega krasse Spielkonzept. Aber dadurch, dass ich ja auch so vor allem Sachen wie Power Wash Simulator wirklich mag und das für mich auch sehr sagen wir mal, mental guttunende Spiele sind, so etwas zu haben. Habe ich da mal ein bisschen drüber gesprochen. Und ich habe basierend auf einem, wie ich immer noch finde, sehr guten Interview mit Shinji Mikami, habe ich mal darüber gesprochen, wie Designer ein und dasselbe Spiel für verschiedene Erfahrungen, für verschiedene Skillsets anpassen können und vor allem auch in welche Richtungen, also nach unten, nach oben, in dem Sinne leichter oder schwerer, und wie das oftmals, gerade auch in der heutigen Zeit, meistens immer nur nach unten skaliert wird, was auch in Ordnung ist, aber sehr selten wirklich interessant versucht wird, das Ganze auch dann eben nach oben so für die Hardcore-Erfahrung vielleicht ein bisschen besser zu machen, außer wenn es jetzt einfach nur so reine Zahlen sind, die da geändert werden. Darüber habe ich ein bisschen gesprochen. Bei Ink Ribbon ist unsere sehr große Besprechung zu Resident Evil Remake jetzt auch in den freien Feed reingekommen. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Da haben Benny und ich 3,5 Stunden über das Resident Evil Remake gesprochen und warum das für uns beide eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Kann ich wirklich nur empfehlen. Generell unsere Besprechungen der ganzen Resident Evil Teile. Wir haben ja letztes Jahr mit der Retrospektive angefangen. Wir werden die wahrscheinlich auch noch die nächsten 2 Jahre weiterführen, weil das auch sehr viel Zeit in der Vorbereitungsphase einnimmt. Also, dass wir nicht nur die Spiele dann durchspielen. In den meisten Fällen, gerade bei so einer Sache wie Remake, wir haben, glaube ich, beide dafür 5, 6 Durchgänge nochmal gemacht für diesen Podcast und dann eben auch noch die Hintergrundrecherche und alles damit aufzuarbeiten. Also hört da mal gerne rein, die sind wirklich super. Und zeitgleich ist auch noch eine Bonus-Episode bei Steady rausgekommen. Und das ist auch eine Bonus-Episode, die hinter der Bezahlschranke bleiben wird. Und da haben wir wieder, wie wir das auch generell bei dieser Retrospektive gemacht haben, schon über die anderen Versionen von Resident Evil Remake gesprochen. Da gab es ja jetzt nicht nur den Port auf die Wii, die ich auch zum ersten Mal gespielt habe, jetzt im Zuge der Recherche, sondern natürlich auch die HD-Fassung und was die nochmal alles bedeutet und wie die auch dazu geführt hat, dass wir überhaupt die aktuellen Remakes bekommen haben, was da für Änderungen drin sind, auch so ein bisschen über die Mods wie so ein Randomizer haben wir da eben gesprochen. Das Ganze haben wir auch mit Andy von Screenfire Germany gemacht, der ja auch sehr großer Resident Evil Fan ist. Also das wollte ich an der Stelle auch nochmal kurz empfehlen. Und für alle Leute im freien Bereich, natürlich auch auf dem Zweitkanal, sind ein paar Sachen rausgekommen. Ich habe noch meine Reviews zu Chronos und Little Nightmares 3 nachgeliefert, weil das 2 Spiele waren, die mich halt ein bisschen enttäuscht haben. Und da hatte ich noch den Redebedarf, da nochmal alleine auch drüber zu sprechen. Die könnt ihr euch gerne ansehen. Und ich hatte über die besten Spiele im November und die 9 Spiele im Dezember gesprochen. Ja, das hat jetzt alles ein bisschen gedauert, aber ich habe das dann über die Weihnachtstage fertig gemacht, beziehungsweise zwischen den Jahren. Auch die jetzt für den aktuellen Monat, die sind schon fertig und eingestellt. Vielleicht sind die auch gerade schon draußen, während ihr diesen Podcast hört, dann könnt ihr euch die ebenfalls noch ansehen. Aber das sind zumindest die Inhalte, die in der vergangenen Woche erschienen sind. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen aufgenommen, sowohl selber für eigene Inhalte als auch noch im Podcast-Bereich. Da gibt es auch momentan wieder neue Sachen, die dann drin sind. Also ich bin komplett in der Kreationslaune. Wie gesagt, ich brauchte auch ehrlich gesagt so, ja, es ist dann gut, die Auszeit zu haben, aber für mich ist es vor allem einfach mehr dieses, was ich brauche, ist die ist die mentale Auszeit, ist vor allem nicht permanent irgendwie in so einem Stress drin zu stecken. Und ich merke jetzt schon einfach die Zahlen, die dann im Dezember gestiegen sind, was die auch für einen positiven Effekt eben auch mich selber haben und auf die Arbeit. Und deswegen hatte ich dann auch super viel Interesse, mich da zwischen den Jahren nochmal ein paar Dinge dann eben zu kümmern, ein paar Sachen aufzuarbeiten und jetzt eben auch in die, ja, sagen wir mal, Spieljahresliste von 2025 reinzugehen, um da eben auch nochmal Sachen aufzuarbeiten und dann vielleicht das auch jetzt nicht nur im Podcast hier oder in Ersteindrücken, sondern eben auch noch in der ein oder anderen Review dann das zu enden. Aber ja, das zumindest zu den Sachen, die in der vergangenen Woche passiert sind. Jetzt noch ein kurzer Überblick über die aktuelle Episode. Bei den neuen Spielen möchte ich über Megabonk, The Drifter und Slender Threads sprechen. 2 Adventure-Spiele dieses Mal. Oh, ganz gefährlich. Und, um den Sack da noch zuzumachen, auch bei den alten Spielen spreche ich ebenfalls über ein Adventure von 2022, nämlich Perfect Tides. Und das ist ein Titel, bei dem ich wirklich richtigen Redebedarf habe. Ich werde auch garantiert, wenn ich das durchhabe, ich bin jetzt so zur Hälfte mit dem Spiel fertig, garantiert auch noch für Patreon eine Review nachliefern, weil das Ding verschafft mir Gedanken. Und ich habe das wirklich nur angefangen, weil der Nachfolger dieses Jahr rauskommt, jetzt im Januar. Und ich von sehr vielen Leuten gehört habe, oh ja, Perfect Tides, wirklich ein super narratives Adventure-Spiel. Und ich dachte so, okay, guckst du mal irgendwie rein, sieht teilweise so ein bisschen krude aus. Und hat mich vollkommen gefangen genommen. Also das so herausragendes Writing. Falls ihr darüber jetzt schon mal ein bisschen was hören wollt, das Ganze gibt's dann im Supporter-Bereich von diesem Podcast. Auch da immer die Möglichkeit, in jedem der Tiers, sowohl auf Patreon als auch auf Steady, ihr bekommt dann die Möglichkeit, hier eine erweiterte Version vom Podcast zu hören, wo ich nicht nur über die neuen Spiele spreche, sondern auch über alle alten Titel, die ich nachgeholt habe. Also Spiele, die älter als ein Jahr sind, die packe ich dann auch dort mit rein. Bei den News nicht so viel passiert. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass Anthem nächste Woche geschlossen wird für alle Anthem-Heads da draußen oder die, die es zumindest einmal gespielt haben wollen. Mega Man und Capcom Golf ist ein Titel, der wohl mal bei Capcom Vancouver in Arbeit war. Sehr weirdes Ding. Da ist jetzt Concept Art veröffentlicht worden. Und Hi-Fi Rush bekommt endlich eine physische Version. Beim Thema heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar wollte ich darüber reden, dass ich guten Lizenzschrott vermisse. Ich weiß, das klingt so ein bisschen wie so ein Oxymoron, aber wartet einfach mal ab bis zu dem Bereich. Ich werde es euch dann vielleicht schon erklären, worum es mir da genau geht. Und abschließend natürlich wie immer auch ein paar eurer Fragen werde ich beantworten. Und im Anschluss bekommt ihr noch die wunderbaren Leute der ganz besonderen Supporter zu hören, von denen es auch sehr viel mehr geworden sind, was die Liste länger macht zum Vortragen. Aber ehrlich gesagt freue ich mich da natürlich sehr drüber. Und dann sollten wir einfach keine weitere Zeit verlieren und loslegen. Nämlich mit Megabonk. Endlich kann ich mal wieder über mein Lieblingsgenre reden, Vampire Survivor Likes. Ja, Megabonk, ich weiß auch nicht, warum ich die Sachen ausprobiere, aber ich möchte Dingen eine Chance geben. Ich glaube, das ist es grundsätzlich. Ich versuche, Dinge eine Chance zu geben, gerade wenn sie so eine explosive Popularität haben und dann ja auch letztes Jahr auf diversen Listen aufgetreten sind. Das Spiel war ja ursprünglich auch mal bei den Game Awards nominiert. Da hat sich dann der Dev selbst zurückgezogen, weil er gesagt hat, das ist halt unter dem Namen mein erstes Spiel, aber das ist nicht mein erstes Spiel, an dem ich gearbeitet habe. Sehr gut auf jeden Fall an ihn, wünschte andere Leute aus der Kategorie wären da auch so gut drin. Jedenfalls habe ich es einmal ausprobiert und das, was zumindest interessanter ist bei dem Spiel, ist die Vertikalität, die da hinzukommt. Es ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, auch irgendwo frustrierend, dass man sagen muss, ne, so, hey, hier, wir haben Vampire. Also Vampire Survivors ist so ein Nichtsspiel im Kern, dass Leute sich diese grundlegende Struktur nehmen von, oh, du hast halt Monster, Kreaturen, Gegner, gegen die du kämpfst und deren Erfahrungspunkte bekommst du, dadurch wirkst du stärker, kriegst Upgrades, kannst dir irgend so einen Build-Path oder bla suchen. Und mit der Zeit kommen mehr stärkere Gegner und du musst versuchen, in deinem Upgrade-System schneller zu sein, als die Gegner stärker werden. Das ist so dieses grundlegende Prinzip dahinter. Und selten hat das dann etwas mit dem tatsächlichen spielerischen Skill zu tun, sondern mehr dem, so der Meta-Progression, die Spieler oftmals haben. Vampire Survivors hat das ja auch. Oder dann geht's mehr darum, okay, zu wissen, was sind jetzt die einzelnen Fähigkeiten, Skills, die du haben kannst. Und was ist eine gute Kombination davon? Und dann zu schauen, dass du die per Zufallsprinzip möglichst gut zusammengestellt bekommst und danach einfach nur noch leveln und dann ist gut. Ne? Das ist so sehr schnelle Dopaminspritze, was den spielerischen Anteil betrifft. Und ich habe da jetzt auch prinzipiell nichts dagegen. Ich glaube, bei Vampire Survivors ist es einfach nur so, dass es derart leere Kalorien sind, gepaart mit der Tatsache, wie hochgehypt das Spiel dann war. Also nicht einfach nur so von Normies, sondern halt wirklich von Leuten aus der Branche. Und ich glaube, das hatte mich damals so ein bisschen mental gebrochen, da zuzuschauen. Und Megabonk ist auf jeden Fall ein interessanteres Spiel. Jetzt weniger für seinen Reddit-Humor, wo ich auch nicht weiß, ob das Spiel das absichtlich macht. Das ist so ein bisschen schwer zu sehen. So, du weißt nicht, ob es Satire ist oder ernst gemeint. Und dann ist es dann gute Satire, wenn ich davor sitze und dann diesen Reddit-Humor sehe und denke, oh, das könnte eine, das könnte einfach nur alles ironisch gemeint sein und haha, guck mal, wie dämlich das ist, oder vollkommen ernst und das soll dann lustig sein. Ich weiß es nicht wirklich, aber das ist so die Präsentation davon. Das eine, was es auf jeden Fall interessanter macht, ist die, was ich vorhin meinte, die Vertikalität. Also es ist ein Third-Person Vampire Survivors-like, wo du verschiedene Charaktere auch hast, die auch tatsächlich manchmal im Movement ein wenig unterschiedlicher sind. Zum Beispiel hast du einen Affencharakter, den du freischalten kannst, der an Wänden hochlaufen kann. Also die Karte ist auch wieder prozedural generiert, aber du hast dann auch Höhen und Tiefen. Du hast halt dann Plattformen, die ein bisschen höher sind und du hast welche, die ein bisschen niedriger sind und die sind dann mit Rampen miteinander verbunden und du hast auch hier und da Objekte, auf die du draufspringen kannst. Und du hast standardmäßig mit den meisten Charakteren einen Sprung, den du ausführen kannst. Es gibt aber auch Upgrades im Verlauf der Runs, dass du mehrfach springen kannst. Also, dass du dann teilweise vielleicht sogar 2-3 Mal springen kannst. Und dann hast du auch Figuren, wie gesagt, wie diesen Affen, der dann irgendwo hochlaufen kann. Du hast ein Skelett auf einem Skateboard, was ich die meiste Zeit gespielt habe, weil es ist ein Skelett auf dem Skateboard. Und das finde ich dann zumindest immer noch ganz cool. Und dort hast du dann auch die verschiedenen Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass bei dem Charakter, bei diesem Skateboard fahrenden Skelett, dass du mehr Schaden machst, je schneller du dich bewegst. Und dann natürlich Upgrades zu bekommen, die deinen Movement Speed erhöhen, die aber dann auch dir ermöglichen, häufiger zu springen, sodass du leichter allen möglichen Sachen ausweichen oder eben auch auf um Gegnerhorden dann drüber laufen kannst. Das macht es interessanter, weil dadurch bekommt das Spiel auch einen tatsächlichen Faktor, dass du Sachen ausweichen kannst, dass du dir mehr eine Route durch den Level planen kannst. Was ja, so ist es leider kein wirklicher Shooter, dass du selber die Attacken bestimmst, das ist alles automatisiert, deine Angriffe werden rausgefeuert im Nahkampf oder auch im Fernkampf, genauso wie das auch bei einem Vampire Survivors der Fall ist. Es ist jetzt kein tatsächlicher Shooter oder irgendetwas, wo du selber den Angriff bestimmen kannst, weil das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen wie so einen Twin-Stick-Shooter oder so nehme, da musst du dir ja auch mit deinem Angriff einen Weg frei machen, durch den du dann gehen kannst, um diesen immer größenden Horden dann auch Herr zu werden. Also eine Sache, die du relativ früh unter anderem bei einem Geometry Wars lernen musst, weil du ansonsten komplett überrannt wirst von den Gegnern. Dass du da lernen musst, gerade wie du auch dann die Kanten der Stage benutzt, um dann da dir kleine Lücken reinzuschießen, dass du durchkommen kannst und auch so ein bisschen die Art und Weise, wie dein Gegner auf die physikalischen Eigenschaften des Spiels reagieren. Das sind jetzt Sachen, die du hier natürlich nicht hast, aber durch die Vertikalität, durch die Tatsache, dass du auch höhere Ebenen hoch und runter und dich von irgendwo runterfallen lassen kannst, dass du springen kannst, dass du auch Fall Damage hast, den du negieren kannst, wenn du dich an einer Wand entlang schlittern lässt. Also, dass du auch irgendwo weit runterspringen kannst und solange du kurz vorher einfach nur so gegen eine Wand bonkst und dann dich den Rest runterfallen lässt, kannst du diesen Schaden auch negieren. Und dadurch ist es möglich, selbst wenn du jetzt nicht den stärksten Angriff oder die stärkste Verteidigung hast, den Gegnerhorden wesentlich länger aus dem Weg zu gehen. Du musst zwar trotzdem immer noch einen gewissen DPS-Schaden erreichen, weil kontinuierlich die Zeit runterläuft und wenn die Zeit runtergelaufen ist, bis dahin musst du es geschafft haben, den Boss zu legen und dann auch durch ein Portal durchzugehen. Und falls du das nicht schaffst, dann kommen gegen Ende der Zeit so viele Gegner auf den Bildschirm rein und dann auch welche, die anfangen zu fliegen, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt unmöglich ist, den Sachen noch auszuweichen. Das heißt, auch da hast du letztendlich wieder so eine DPS-Sperre drin. Das heißt, dementsprechend kommt es auch darauf an, dass du wieder die richtigen Upgrades wählst, dass du dann da vielleicht auch ein bisschen Glück hast, die besseren Sachen zu bekommen, auch die Items, die du bekommst, auch da hast du dann Raritätsstufen und so einen Luck-Wert und je höher der ist, desto höher deine Wahrscheinlichkeit, dass die Upgrades, die du pro Level bekommst, dann besser sind. Und da kommt es am Ende dann trotzdem wieder auf diesen Vampire Survivors-Vergleich zurück, dass der, ja, du hast hier tatsächlich ein bisschen mehr Skill, der gefragt wird, ja, du hast tatsächlich Movement, du hast tatsächlich so ein bisschen mehr Orientierung, Koordination, aber das, was am wichtigsten ist, ist dennoch dein Wissen über, wie gut sind jetzt verschiedene Eigenschaften, wie gut sind verschiedene Items und eben auch die Zeit, in die du investierst, weil auch hier, es gibt Perma-Upgrades, die du hier holen kannst für die Charaktere und dass es auch verschiedene Charaktere gibt, die du erstmal freischalten musst. Die musst du dir nicht nur erspielen, sondern danach auch frei kaufen mit einer Währung, die du dir auch wieder erspielen, erfarmen musst und verschiedene Items, verschiedene Upgrades, verschiedene Waffen, auch die werden erst nach und nach freigeschaltet und dann in diesen übergreifenden Pool mit aufgenommen. Das heißt, ja, es ist ein besseres Spiel als Vampire Survivors. Es hat etwas länger meine Aufmerksamkeitsspanne auf sich gelenkt, aber letztendlich wird es für mich dann trotzdem zurückgehalten, weil es zu sehr wieder auf diese RPG-Spirale hinausläuft, die dafür immer noch wichtig ist und vor allem auch, dass das Setup für die einzelnen Builds wichtiger ist als der tatsächliche spielerische Skill. Der ist zwar auch hier, im Gegensatz zu Vampire Survivors, wo das halt scheißegal ist, ist das hier auch noch relevant und das finde ich an sich auch ganz cool, auch dass es in eine Richtung geht, wo du wirklich so Arcade-Runs haben kannst, dass es nicht nur die verschiedenen Level gibt, sondern innerhalb dieser Level auch dann immer und immer weitergehen kann, dass du dann hier den Boss und das Portal und dann kommst du in die nächste Stage und das kann so weitergetrieben werden und du hast dann Leaderboards, die alle paar Tage resettet werden, wo es dann darum geht, wer tötet die meisten Gegner, also wer kommt am meisten, wer hält das dann eben auch am längsten aus. Das ist eine Sache, die ich da so ein bisschen wertschätzen kann, also ich würde sagen, ja, Megabonk, schon eines der besseren Vampire Survivors Klone, die ich gespielt habe, aber letztendlich jetzt auch nichts mehr als so ein, oh, ganz cool, das mal nebenbei einen Run zu spielen und dann war es das aber auch wieder. Also auch da kein Spiel, was ich in irgendeiner Form auf einer Endjahresliste jetzt wertschätzen würde. Aber ich kann zumindest hier besser sehen, was davon den Reiz ausmacht. Das ist abseits vom Humor, weil wie gesagt, den finde ich wirklich grässlich. Das ist wirklich so 2012er Borderlands 2 Reddit-Tier-Humor. Und da weiß ich einfach nicht, ob das ernst gemeint ist oder Ironie. Und wie gesagt, wenn es als Satire gemeint ist, dann ist es viel zu, also dann fehlt dem der Satire ein tatsächlicher lesbarer Kommentar hier drin. Das muss ich sagen, ist ein bisschen schade. Aber ja, das sollte es zumindest so mit meiner Einschätzung von Megabonk gewesen sein. Kommen wir nun zu einem interessanteren Spiel, kommen wir zu The Drifter. Und das ist ein Titel, der auf sehr vielen Endjahreslisten aufgetaucht ist, vor allem von Leuten, denen ich folge. Zum Release habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. Also das ist ein Spiel, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Es hat tatsächlich auch einen Metacritic-Eintrag und hat auch so einen hohen mittleren 80er-Wert. Habe es trotzdem null mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt in dem Monat, in dem es erschienen ist, in meiner Monatsvorschau drin hatte. Aber jetzt zum Ende vom Jahr, natürlich in meiner Bubble sind auch einige Leute drin, die generell Adventure-Spiele mögen und da habe ich es öfter gesehen. Das war dann auch so, als ich mal gefragt habe, hey, was gibt's denn noch für Spiele so von diesem Jahr, die ich mir ansehen sollte? Und da wurde auch mehrfach The Drifter genannt. Und jetzt habe ich das erste Intro-Kapitel von dem Spiel gespielt, also das ist auch tatsächlich in einzelne Kapitel unterteilt und ich sehe bereits, was Leute damit meinen. Also so grundlegend die ganze Ästhetik und der Aufbau, auch der von der Narrative, muss ich sagen, der macht auf mich direkt einen sehr guten Eindruck. Also das Pixelart davon, die Animationen, die sind wirklich super, auch die Farben, mit denen es arbeitet, meistens eher auch in so eine monochromatische Richtung, dass eben sehr, sehr wenige Farben benutzt werden, dass du auf den Bildschirm guckst und du hast meistens nur so zwei verschiedene Farben, die dann in unterschiedlichen Tönen benutzt werden, mit hier und da gewissen Highlights. So beispielsweise dann, dass du auf den Bildschirm guckst und alles ist so in recht starke Blau-Grüntöne eingetaucht und dann hast du hier und da so ein bisschen Rot als Highlight oder so ein bisschen Gelb, wenn es zum Beispiel um dann die Beleuchtung der Szene geht. Das muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Auch die so pulpy Atmosphäre vom Storytelling, dass der Hauptcharakter, eben dieser Drifter, auch das Ganze permanent kommentiert. Also als würdest du gerade so einen Groschenroman lesen und der Charakter kommentiert jederzeit alles, was er sieht und ne, was er darüber denkt und bevor er jetzt eine Aktion ausführt, die du dann natürlich, weil es ein Grafik-Adventure ist, dann auch siehst, aber trotzdem, das fügt dem Ganzen nochmal so eine, finde ich, interessante Atmosphäre hinzu. Und die Story selber, von dem, was ich bisher jetzt mitbekommen habe, macht auch so einen Mystery-Plot auf, dass du als, also Drifter, du bist jemand, der einfach so durch das Land zieht, in dem Fall am Start vom Spiel sich auch irgendwo in so einen Transportzug da in irgendeinem Waggon eingeschleust hat und da ist noch irgendwie ein anderer Typ neben dir bei und du versuchst einfach nur so von Ort zu fahren und fährst jetzt momentan dorthin, wo du eben auch Familie hast, ne, und die da eben zu treffen. Und das Ganze wird dann so ein bisschen interrupted, weil in diesem Zug du dann, wenn du aussteigst, auf einmal siehst du nur so starke Lichter und, weiß nicht, Polizei oder sonst was irgendwie. Und du denkst dann so, ja, okay, sorry, dass wir hier umsonst da irgendwie mitgefahren sind. Dann wird aber dein Kumpane so direkt eiskalt erschossen und du versuchst dann davon zu fliehen. Und dieselben Leute, du siehst auch nachher, wie sie so eine Dame, eine Reporterin kidnappen und dich dann einfangen und ins Wasser schmeißen. Und eines von den ersten Rätseln ist es dann zu versuchen, aus diesem Wasser wieder rauszukommen. Und du hast tatsächlich auch einen Moment, wo du dann drauf gehst und dann aber nochmal so in der Zeit zurückversetzt wirst, um das dann erneut besser machen zu können. Und das sorgt natürlich dafür, dass du direkt ein paar Mysterien hast, die das Spiel aufbaut innerhalb dieses ersten Kapitels. Und ich muss sagen, dass das Writing davon super ist, dass auch die Art und Weise, wie es eben dieses Mysterium aufmacht, super interessant ist und auch die Ästhetik davon, also wirklich großartig aussieht, es hört sich großartig an und auch wie so die ersten Puzzle eingeführt werden, was dann so leichte Inventory und Dialogrätsel sind, auch die sind alle sehr gut, ich will jetzt nicht sagen, oder was ist das richtige Wort hierfür, so telegrafiert, dass du immer weißt, was als nächstes zu tun ist, dass du auch in deinem, du hast nicht nur ein Inventar, sondern du hast auch so einen Bereich von Topics, auf die du draufgehen kannst und die dann immer sagen so, hey, das ist jetzt gerade ein Punkt, an dem du arbeiten solltest, hier ist jetzt ein Aspekt der Handlung, der irgendwie wichtig ist und das Spiel dir immer sehr deutlich macht, was gerade das Ziel ist, was du gerade brauchst, weil du da viel zu oft in Adventure-Spielen auch in das Problem reinläufst, nicht zu wissen, was soll jetzt eigentlich gerade als nächstes getan werden. Du hast manchmal vielleicht so ein übergreifendes Ziel, aber dann weißt du nicht, wie du da hinkommen sollst. Und das Spiel sagt dir das, also gibt dir darauf keinen Hinweis, weshalb du oftmals nicht weißt, was das tatsächliche Rätsel ist und du dann eben auch anfängst, Dinge einfach nur wahllos miteinander zu kombinieren und irgendwann merkst, oh, I guess, das war das Rätsel jetzt, was es hier zu lösen galt. Ich wusste nicht mal, dass das eine Aufgabe war. Ich wusste nicht mal, dass ich hier irgendwie mit einer Sache interagieren konnte oder so. Also auch da die Möglichkeit von dem Spiel, alles sehr solide, sehr sauber aufgemacht. Und ich bin auf jeden Fall interessiert daran, das weiter durchzuspielen. Also ich glaube, The Drifter ist auch ein Titel, an den möchte ich mich mal dran setzen. Und dann für meine Endjahresliste auch komplett durchspielen, weil ja, da sehe ich definitiv Potenzial, dass das auch bei mir vielleicht in so einer Top 10 landen könnte. Und ansonsten werde ich da, denke ich, zumindest eine Review von rausholen können. Ein weiteres Adventure, was ich gespielt habe, ist Slender Threads. Und auch da so die erste knappe Stunde bisher. Ich hatte das definitiv in einer Monatsvorschau drin, habe mir das Ganze jetzt im Winter Sale dann geholt, um es mal auszuprobieren. Und ich mag den generellen Comic-Look mit seinen Tween-Animations sehr, wie das umgesetzt ist, auch wie die Umgebungen. Du siehst dann zwar, dass die Umgebungen auf so einer 3D-Ebene funktionieren, aber die ganzen Charaktere selber als so ein 2D-Element darin eingesetzt sind. Und das sieht vernünftig aus, das funktioniert spielerisch auch vernünftig. Die Kameraperspektiven, die eingesetzt werden, sind auch immer sehr gut. Ich mag das, wenn du draußen in der Stadt unterwegs bist, läufst von links nach rechts. Und wenn du nach links weitergehst, dann siehst du, wie der Himmel auch im Hintergrund so ein bisschen düsterer wird, weil du gehst dann auch in so ein Waldgebiet rein. Und wenn du in die andere Richtung gehst, dann wird es erstmal ein bisschen heller, bevor es dann auch anfängt, dunkler zu werden. Aber mehr in so eine, oh, ich gehe jetzt so in den verruchten Teil der Stadtatmosphäre, das Ganze wechselt. Das ist generell etwas, was ich sehr mag. Und du bist hier als ein Charakter, der versucht, für ein Buch zu schreiben, für ne, Sachen als Inspiration zu finden. Und dein Verlag hat dir gesagt, hey, hier gibt's diesen Ort, Slender Threads, geh doch da mal hin, der könnte dir für irgendeine Inspiration sorgen. Du fängst dann aber als Hauptcharakter sehr schnell an, so einen seltsamen Traum zu haben, wo du deinen Kopf an einer Wand siehst, ne, wie so ein Tierkopf, wenn du, keine Ahnung, wenn Leute irgendwie so einen Elch oder irgendwas geschossen haben und dann den Kopf davon so an die Wand hängen, ne, als Trophäe. So, da siehst du deinen Kopf und dann noch andere Köpfe, die aber noch nicht genau zu erkennen sind, nur irgendwelche Silhouetten. Und eines von den frühen Rätseln sorgt dann dafür, dass du jemanden, also dass jemand in einen Autounfall verwickelt wird und scheinbar dadurch stirbt und du dann siehst, oh, die Person war auch in meinem Traum eine von den von diesen Leuten und hat dann auch die gleiche Wunde am Kopf, wie ich jetzt es hier sehe, nachdem dieser Autounfall passierte. Also das heißt, du hast dann ein Spiel, was eben so ein bisschen mit seinem Mysterium arbeitet, als scheinbar gibt es irgendwelche Mächte oder so, vielleicht gibt es irgendwelche vorbestimmte Sachen, auf die ich hinarbeite. Du wirst auch relativ früh von einer ominösen Stimme in so ein Haus reingelockt. Dann stellt sich aber heraus, die Person ist gar nicht da. Du solltest die auch eigentlich gar nicht wirklich kennen. Während du dann im Haus bist, kommt dann die Bullerei rein, was dann auch noch ein weiterer Charakter ist in der Handlung, der dann denkt, du wärst hier für irgendeinen Raub oder so verantwortlich, aber ne, versuch mal dem Polizisten zu erklären, ich habe eine Stimme gehört, die nicht existiert und bin deswegen hier in das Haus reingegangen, um das Ganze zu untersuchen. Also auch da geht das Ganze in so eine Mystery-Schiene rein, aber mit einem etwas humoristischeren Ansatz. Ne? Also auch die Comic-Ästhetik von dem Spiel deutet darauf hin, du hast dann eben auch so ein paar Charaktere, die so geschrieben sind, als ob sie so ein bisschen mehr so cookie crazy sein könnten, erinnert mich sehr stark an gewisse andere Titel von Double Fine, das Writing. Also jetzt nicht die eigentlichen Tim Schäfer Sachen, sondern von anderen Leuten aus den Teams bei Double Fines kreierte Spiele. Also so manche Sachen davon erinnern mich an so ein bisschen das Writing aus Sachen wie Costume Quest oder so, ne? Oder Stacking beispielsweise. Also das heißt auch eine Sache, die ich da sehr wohlwollend gegenüber bin. Das eine Problem, was ich bisher dort nur hatte, war tatsächlich das Rätseldesign, weil das, was ich eben bei The Drifter meinte, wo du oftmals jetzt nicht weißt, was das Spiel von dir genau will, das hatte ich hier. Also du kommst zum Beispiel an eine Situation, wo du irgendwas machen musst. Du musst irgendwas machen, aber du weißt nicht genau was. Du hast einen Polizisten, der dich nicht in ein Haus reinlässt, aber du weißt auch nicht wirklich, muss ich jetzt momentan in das Haus rein? Okay, vielleicht muss ich da rein, was muss ich mit dem Polizisten machen? Muss ich den wegbringen? Muss ich den davon überzeugen, dass ich in dieses Haus rein darf? Was muss ich denn mit dem machen? Und das ist so ein bisschen das Problem. Du weißt nicht mal, in welche Richtung es führen soll. Du weißt nicht, muss ich ihn ablenken? Muss ich ihn wegziehen? Muss ich irgendwas anderes machen? Und ich habe dann in der Umgebung mit rumgespielt und dann, oh, hier sind Items, die ich dann aufnehmen kann und oh, ja, scheinbar kann ich hier irgendwelche davon kombinieren und dann interagiere ich mal mit irgendwelchen Sachen hier, wo ich denke, das könnte vielleicht funktionieren und schwupps habe ich auf einmal ein Rätsel gelöst, von dem ich nicht wusste, dass es ein tatsächliches Rätsel war. Also ich habe die Lösung für eine Aufgabe gefunden, von der ich nicht wusste, dass sie in dieser Form existiert. So die Rahmenparameter für mich waren vom Spiel nicht wirklich genau vorgegeben. Das gleiche gilt zum Beispiel auch, dass du in einen Raum musst, in diesem Hotel, in dem du bleibst, aber du weißt noch nicht, dass du in diesen Raum rein musst. Also du hast keinen Grund dafür, in diesen Raum reinzugehen, außer es ist halt ein Adventure-Spiel und da ist ein verschlossener Raum. Der Charakter sagt, der Raum ist nur verschlossen, dafür brauche ich irgendwie einen Schlüssel und das sagt dir, okay, ich werde wahrscheinlich in diesen Raum reingehen können oder irgendwann mal reingehen müssen und brauche dafür einen Schlüssel. Ich habe aber momentan noch keinen wirklichen Story- oder auch Rätselgrund, da reinzugehen. So, ja, wenn du dann in diesen Raum reingehst, dann findest du ein Item, was du für eine Rätselkette brauchst, aber du wusstest nicht, dass du dieses Item brauchst und du hattest auch keinen Grund in der Annahme, dass dann dieses Item überhaupt hier drin war. Und dann selbst, um den Schlüssel zu finden, auch da arbeitet das Spiel mit einem nicht wirklich gut implementierten Rätsel, weil du brauchst dann für so einen Wäscheraum in dem Hotel den Schlüssel Und wo kriegst du diesen Schlüssel her? Du hast einen Bereich hinter dem Rezeptionisten, wo Schlüssel sind, da ist der nicht. Wo soll ich den irgendwie herbekommen? Das, was du dann machen sollst, ist in den Bereich der Zimmer reingehen und so ein, oh, hier bitte machen Sie mein Zimmer sauber Schild an eines der Räume zu hängen. Nicht das von deinem eigenen Zimmer, sondern an eines von den anderen. Und das geht auch nur bei einem der Räume. Auch da gibt es jetzt keine genaue Begründung, warum das nur der sein kann, aber das ist es. Und dann erscheint der Wagen von der Putzkraft. Du hast diese Putzkraft vorher nicht gesehen, du hast diesen Wagen von der Putzkraft vorher nicht gesehen, aber da erscheint jetzt dieser Wagen von der Putzkraft und an dem Wagen ist der Schlüssel dran, von dem du nicht wusstest, dass er überhaupt in dieser Form an diesem Wagen existiert und dass, wenn du diese Aktion ausführst, dann irgendwie dieser Wagen dort erscheinen würde. Sondern es war mehr aus reiner so Verzweiflung heraus, okay, ich muss halt anfangen, irgendwelche Sachen miteinander zu kombinieren. Also ich habe jetzt dieses Schild, mit dem ich irgendwie Roomservice Putzkraft da irgendwie rufen könnte. Also probiere ich das mal mit allen vier Räumen aus, die mir hier zur Verfügung stehen, mit der Tür. Und, an der klappt es. Oh, hier kommt jetzt der Schlüssel. Jetzt kann ich da reingehen. Oh, da ist ein Gegenstand, den ich aufnehmen kann. Der sieht aus, als ob ich den mit einem anderen Gegenstand, den ich vorher gefunden habe, kombinieren kann. Ich weiß zwar nicht warum, aber mache ich das mal. Okay, dann gehe ich jetzt raus. Und dann kombiniere ich das noch mit einer anderen Sache. Oh, Rätsel gelöst und jetzt komme ich ins nächste Kapitel rein. So, das war jetzt eine schlechte Einführung für das Spiel, was das Rätseldesign betrifft. Und ist auch nochmal so eine Sache, auf die ich da generell vielleicht mal in Zukunft in einem Video drauf eingehen möchte. So Sachen, die für mich für ein gutes Adventure-Design generell sehr wichtig sind, ne? Wo ich oftmals so ein bisschen frustriert bin, wenn ich Leute über das Genre reden höre und dann so, oh, das sind ja halt die Sachen, die es da gibt, ne? Das ist halt die Mondlogik von den Rätseln, wo es so, ja, das sind die schlechten Beispiele, aber es gibt ja auch Spiele, die das besser machen und du kannst das Rätseldesign in einem Adventure deutlich, deutlich besser gestalten, als das in vielen Titeln der Fall ist. Und von dem, was ich jetzt gespielt habe, ist The Drifter bisher ein sehr gutes Beispiel dafür und Slender Threads eher weniger. Also ich habe immer noch Interesse an dem Spiel, weil ich das grundlegende Szenario und die Ästhetik und alles interessant finde. Und abseits davon die anderen Sachen, die ich gemacht habe und auch, dass die Dialoge und so ich sehr cool fand. Es hatte zwischendurch mal auch so ein Professor Layton Puzzle Agent-artiges Minispielrätsel, die ich sehr wertzuschätzen weiß. Das fand ich ganz cool, aber es wurmt mich schon so ein bisschen, wenn ich relativ früh dann an solche Aufgaben gerate. Aber ja, das sollte es zumindest mit dem Teil davon gewesen sein. Alle Leute im Supporter-Bereich, wir machen dann weiter mit noch einem Adventure-Spiel, Perfect Tides, meinem Ersteindruck zur ersten Hälfte davon. Und für alle anderen geht es jetzt weiter mit den Neuigkeiten. Auch die vergangene Woche sind wieder ein paar Sachen passiert und anfangen möchte ich aber kurz mit einem Hinweis darauf, dass in der, diese Woche, Ende der Woche, Anthem für immer offline gestellt wird. Das ist natürlich jetzt nicht die große, grausige News für viele von euch da draußen, denn wahrscheinlich haben die meisten, genau wie ich, Anthem nicht wirklich beachtet oder überhaupt mal ausprobiert gespielt. Aber genau wie bei The Crew finde ich es trotzdem wichtig, Leuten nochmal die Möglichkeit zu geben, das Ganze zu spielen und dann auch für sich selber erleben zu können und nicht einfach nur durch Gameplay-Videos, weil es immer noch was anderes ist, ne? Als jemand, der auch Babylon's Fall durchgespielt hat, mit allem Content, den es da auch gab, nicht nur das Hauptspiel durchgespielt, sondern auch nochmal die Updates, die es dazu gab. Das ist immer noch was anderes, das mal selber, ich sag jetzt nicht, dass man das durchspielen muss oder so, aber das selber nochmal gespielt zu haben. Das heißt, auch ich habe Anthem jetzt nochmal runtergeladen, werde das auch ein bisschen spielen, vielleicht dann nächste Woche nochmal darüber sprechen. Aber ja, jetzt habt ihr eben noch bis zum 12. Januar die Zeit, das Ganze mal auszuprobieren. Ist ja auch bei EA Play drin und ich glaube, ich habe da irgendwann mal eine physische Version für 3 € oder so gekauft fürs Regal. Also man kann es auf jeden Fall nochmal schnell ausprobieren, bevor es dann für immer weg ist. Ich habe keine Ahnung, ob das mal in anderer Kapazität nochmal wiederkommt. Ich glaube eher nicht. Ich habe das Gefühl, das ist für sowohl EA als auch für BioWare so ein kleiner Schandfleck drauf. Aber zumindest das Ganze mal selber gespielt zu haben, bevor es dann nicht mehr möglich ist, hätte ich mir jetzt auch im Nachhinein bei The Crew gewünscht. Ich meine, da gibt es ja immerhin noch den zweiten und den dritten Teil. Vor allem der zweite ist halt relativ ähnlich zum ersten. Das heißt, da ist es jetzt nicht so der Verlust, für mich persönlich natürlich zumindest. Aber auch nochmal hier der Hinweis, genau deswegen ist ja auch diese Killing Games-Kampagne so wichtig, beziehungsweise wichtig gewesen. Wir müssen jetzt nochmal schauen, was ja mit dem ganzen Ding dann zukünftig passiert. Aber damit dann genau solche Sachen nicht mehr vorkommen und ein EA dann in Zukunft dass es für sie dann auch nötig wäre, dafür zu sorgen, dass dieses Spiel eine gewisse Form von End-of-Life-Service dann eben hat und Leute zumindest diese Singleplayer-Inhalte dann zukünftig auch noch weiter spielen können und sei es einfach nur auf privaten Servern. Capcom Vancouver, die ja früher mal Blue Castle Games hießen und dann nach der Veröffentlichung von Dead Rising 2 umbenannt wurden und danach auch eigentlich nur wirklich für Dead Rising Sequels zuständig waren, Dead Rising 3 und Dead Rising 4, die hatten in ihren letzten Jahren vor der Schließung an diversen Projekten gearbeitet, unter anderem auch Dead Rising 5. Da kann ich zum Beispiel das sehr gute Video von Liam Robertson empfehlen online. Da geht er sehr genau darauf ein, was das mal werden sollte und wo es dann zwischendurch auch mal so diese Last of Us Einflüsse hatte. Ein ganz komisches Ding. Aber Capcom Vancouver haben auch an anderen Dingen gearbeitet. So an einem Spiel, was in einer gewissen Phase mal Mega Man and Capcom Golf hieß. Und das begann als ein Mega Man Spin-Off, wurde dann aber zu einem allgemeingültigen Capcom-Spin-Off, also ein 2D-Golfspiel, wo du das Ganze von einer Seitenperspektive gesehen hast, so ein bisschen wie Curse to Golf auch, und du dann verschiedene Capcom-Charaktere hattest. Also in dem Concept-Art, was hier geleakt wurde, da sieht man zum Beispiel Mega Man, du siehst Frank West oder du siehst eben auch Phoenix Wright, und die ganzen Charaktere hatten dann ihre verschiedenen Waffen, die sie nutzen konnten, zum Einsatz. Also dass dann Mega Man seinen Buster benutzt hat, um die Golfbälle irgendwie wegzuschießen oder so. Frank West hat dann so ein Baseball-Bat mit Spikes gehabt, mit dem er den Ball schlagen konnte, und bei Phoenix wären das irgendwie so alte Case-Files oder so gewesen, mit denen er das dann Ganze darüber ballern kann. Und als jemand, der jetzt nicht der Fan von Golf ist, aber von so Arcade-Golf-Spielen, also ich mag ja sowohl solche Sachen wie jetzt ein Mario-Golf oder auch so 2D-Sachen wie Curse to Golf, ich hätte da definitiv Interesse dran gehabt. Ist keine Ahnung, ob das nochmal in irgendeiner Form aufgegriffen wird. Ich weiß auch, dass es noch irgendein anderes Golfspiel mal gab, jetzt nicht von Capcom, aber was auch verschiedene, ich glaube in dem Fall so Indie-Franchises kombinieren sollte. Das gab es irgendwie auch mal wo. Hatte ich zumindest mal vor einem Jahr oder zwei irgendwo was gesehen. Keine Ahnung, ob das offiziell irgendwo geleakt wurde oder ich nur auf irgendeinem Server gesehen habe. Aber generell so an Arcade-Golf-Spielen wäre ich interessiert, weil die letzten Mario-Golf-Titel mich überhaupt nicht überzeugen konnte. Also das letzte Mario Golf auf der Switch fand ich auch wirklich überhaupt nicht gut. Das ist genauso das gleiche Problem, wie es für mich auch schon das Mario Tennis Aces hatte, dass sie versuchen, zu viel Kram on top zu stacken da drauf. Und für mich dann so dieser grundlegende Appeal von dem Golf-Gameplay verloren geht. So, ja, ich möchte meine Arcade-Variante davon haben, aber genauso wie für mich auch so Tennis Arcade bedeutet, ja, sowas wie Virtua Tennis und jetzt nicht, wir machen unser komisches Fighting Game irgendwie da draus. Genauso hätte ich das dann bei Golf spielen, ne? Dass es sich auf den Kern immer noch das Golf Gameplay fokussiert und nicht den ganzen Spökes irgendwie drumherum. Also ja, ganz cool zumindest da mal das Concept Art davon zu sehen. Generell schade, was mit Capcom Vancouver passiert ist. Ich meine, ich war jetzt wirklich gar kein Freund von Dead Rising 4, aber das lag auch mehr an dem neuen Management, was sie dafür bekommen haben. Und zumindest aber gut, dass hier mal ein bisschen was dann von dem Projekt dann zu sehen ist. Und noch eine kleine, ja, sagen wir mal doch gute Nachricht. Ja, es läuft über Limited Run, aber es ist eine gute Nachricht. Und zwar, Hi-Fi Rush bekommt endlich seine physische Version ab nächster Woche. Ich glaube, ab dem 16. Januar können die bei Limited Run Games vorbestellt werden. Sowohl eine Xbox Series Fassung als auch eine PlayStation 5 Fassung. Das gibt's dann auch noch in irgendwelchen Collectors Editions, die mir persönlich scheißegal sind. So, ja, der Soundtrack ist ganz cool. Den Soundtrack kann ich aber zum Glück auch separat kaufen. Dafür muss ich jetzt Limited Run kein Geld geben. Das eine, was ich noch geil finde, ist dieses Artbook da drin. Da muss ich mal gucken, ob es das noch irgendwo separat zu kaufen gibt, weil ein Hi-Fi Rush Artbook ich natürlich sehr cool finde, aber dafür gebe ich A, Limited Run nicht mehr Geld und B, zahle ich keine Special Edition für 175 Euro. Fuck off einfach damit. Die normale Edition kostet $40, weil Limited Run es immer noch nicht geschissen bekommen hat, Limited Run Europe aufzubauen, wie es zum Beispiel Fangamer geschafft hat. Limited Run Europe sollte ja eigentlich 2023 erscheinen, das steht auch immer noch in dem Pressrelease auf deren Webseite. Ups. Aber darauf kommen natürlich dann die Versand- und die Zollkosten. Das heißt, statt so einem 40-Euro-Spiel habt ihr dann nachher 55, 60 Euro bezahlt, was ich eben auch deswegen ziemlich scheiße finde und keine Ahnung, wann es dann letztendlich auch rauskommt. Bei Limited Run weiß man das nie. Die haben sich da ein bisschen gebessert mit auch dem Distributor Purple Dot, aber es ist trotzdem nicht wirklich super. Das heißt, es kann ein halbes Jahr dauern, es kann aber nachher auch ein Jahr dauern. Ich weiß es nicht. Ich werde das auch nicht über Limited Run bestellen. Ich werde das über Super Deluxe bestellen. Das ist nämlich der asiatische, hauptsächlich japanische Publishing-Arm von Limited Run, der von Alex Aniel geführt wird, den man vielleicht für sein Buch Itchy Tasty zu Resident Evil, was ich auch sehr empfehle, vielleicht kennen sollte. Und der ist dort in Japan für die Distribution zuständig. Und das Gute an Super Deluxe ist, dass sie wirklich nur sehr wenige Titel aufnehmen und dann eigentlich auch meistens eher die interessanten. Ne? Auch Sachen natürlich, die dann oftmals mit den japanischen Publishern auch ausgehandelt werden können. So die ganzen Konami-Sachen haben die da rausgebracht oder eben auch die Tomba Tombi Special Edition ist dann dort erschienen. Und dadurch, dass ja Tango Gameworks auch in Osaka eben in japanisches Studio ist, hat er da, denke ich, auch die ganz guten Bezüge zu. Das heißt, auch Hi-Fi Rush kommt in einer japanischen Version raus, die auch höchstwahrscheinlich wieder die englischen Texte und sowas alles drauf haben wird. Das ist ja schon jetzt fertig. Also warum nicht auch dann gleich alle Versionen auf die Disc eben draufpressen? Und das Gute daran ist an Super Deluxe, dass sie das nicht einfach nur selbst verticken, sondern das auch in ganz normalen Retailern ausstellen. Das heißt, die Super Deluxe-Spiele können auch immer bei zum Beispiel Amazon Japan vorbestellt haben, über die man super leicht hier Sachen importieren kann. Also solange ihr einfach nur eine Kreditkarte habt, beziehungsweise eine aktuelle Debitcard, da kannst du dann eben auch alles wie mit einer Kreditkarte kaufen heutzutage und das wird vom Bankkonto abgezogen, dann kannst du es dort bestellen und mit dem schwachen Yen wird das trotz Zoll und Versand dann eben nicht wie bei Limited Run so 55, 60 Tacken kosten, sondern eben eher so zwischen 40, 50 Euro, ich würde mal so schätzen, so 45 Euro nachher mit Zoll und Versand, wenn dann da die Version ungefähr auch die so 4.000, 5.000 Yen dann eben kosten sollte. Das heißt, da warte ich drauf und wie auch schon in der Vergangenheit, wird das vielleicht sogar vorher noch fertig sein. Also, dass du zwar jetzt noch nicht die Sachen davor bestellen kannst, aber dass dann die Version, wenn sie später rauskommt und bei Amazon gekauft werden kann, früher da ist, als wenn du auf den Versand von Limited Run wartest. Also so war das zumindest auch schon in der Vergangenheit gewesen. So die Tombi Special Edition habe ich da früher bekommen und ich hätte Soul Crester da auch früher bekommen, wenn ich gewusst hätte, dass es über die veröffentlicht wird. Da war ich mir halt nicht so sicher. Jetzt finde ich gut, dass sie es direkt bekannt gegeben haben. Über Super Deluxe wird auch nur die PlayStation 5 Version verfügbar sein, aber das ist mir momentan sowieso lieber. Also werde ich die einfach holen und dann habe ich auch für die Zukunft eine gesicherte, fertige, momentane Version von Hi-Fi Rush, wo alle Updates drauf sind und vor allem, wo alle Songs drauf sind. Denn da mache ich mir in der Zukunft eben Sorgen, weil klar, Hi-Fi Rush wird auch wahrscheinlich immer noch digital verfügbar sein, aber das Spiel hat neben dem eigenen Soundtrack auch lizenzierte Songs, ne? Zum Beispiel zwei Nine Inch Nails Tracks und einen hier Invaders Must Die von The Prodigy und die haben maximal 10 Jahresverträge für so Lizenzen. Ich glaube, länger als 10 Jahre gibt es das gar nicht für Videospiele. Und vielleicht hat Microsoft, Bethesda, vielleicht haben die auch nur 5 Jahre gemacht, das wissen wir nicht. Na, das kann sein, dass dann 28 da schon die Lizenzen auslaufen werden. Und jetzt ist das ja unter Craften und ob die das dann nochmal erneuern werden, ich weiß es nicht so wirklich. Und da will ich einfach nur abgesichert sein, weil entweder kann es dann passieren, dass das Spiel aus den digitalen Stores verschwindet oder, und das wäre anders kacke, dass sie die lizenzierten Tracks dann einfach rauspatchen. Dass sie dann, weil sie haben den eigenen Soundtrack, ne, du kannst ja auch einen Streamer-Mode aktivieren, dass dann statt den lizenzierten Songs eigene Sachen genutzt werden und dass dann die lizenzierten Tracks einfach rausgepatcht werden, damit sie das Spiel weiterhin noch verkaufen können. Und am PC hättest du da wahrscheinlich noch die Möglichkeit, mit irgendwelchen Branches zu arbeiten und dann die alten Sachen zu installieren. Auf den Konsolen wird das straight up nicht der Fall sein. Und dann hättest du dort auch den, wenn das da irgendwann geupdatet wird, dann hättest du da den Verlust deiner lizenzierten Songs. Und alleine deswegen bin ich dann sehr froh, von Hi-Fi Rush in Zukunft eine physische Version besitzen zu können, sodass ich mir sicher sein kann, dass es die Fassung eben auch mit den ganzen originalen Tracks drauf, weil das macht für mich schon was. Also natürlich auch für mich, weil ich habe so das Gefühl, Hi-Fi Rush ist auch so, das ist sehr Millennial Core, habe ich das Gefühl, auch von seinen ganzen Inspirationen und Referenzen da drin. Und dann auch die Musik zu haben, die eben so, ne, gerade so den 2000er-Vibe dann auch teilweise hat. Also muss ich sagen, das macht für mich, also die Szene in der Cafeteria ohne Invaders Must Die zu haben, weiß ich nicht, würde nicht so gut kommen. Ich weiß auch, das war für mich halt so ein richtiger Hype-Moment, als dann der Song auf einmal kam, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und dann vor allem eben auch so einer meiner absoluten Lieblingstracks dann im Finale auf einmal zu hören. Das war so ein Banger, ne? Vor allem bei einem Spiel, was ja, das ist ja ein Rhythmus-Action-Game, also von daher auch sehr relevant, was da für Musik eben gespielt wird. Und deswegen, ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, aber sagen, dass wenn ihr halt unbedingt die Xbox-Variante haben wollt, dann seid ihr auf Limited Run angewiesen. Und auch da, man weiß nicht, ob das irgendwann nochmal in anderer Form Distributor finden wird. Das werden die jetzt auch im Vorfeld nicht sagen. Das machen die nie. Und dann kann es sein, dass da nochmal später auch Crafton das selber Publishing oder so oder irgendwer anders das irgendwo nochmal in die Regale reinstellt. Aber ne, Limited Run arbeiten halt mit dieser scheiß FOMO-Kacke. Von daher kann man es jetzt im Vorfeld nicht wissen. Ich finde auf jeden Fall nur gut, dass dann zumindest die japanische Fassung über Super Deluxe dann verfügbar sein wird. Erneut, ich gehe schwer davon aus, bei den anderen Sachen, die ich gekauft habe, war das auch der Fall. Also bei den anderen Versionen ist auch die englische Sprachausgabe, die Texte und so alles mit drauf gewesen. Das heißt, da würde ich jetzt auch einfach mal von ausgehen, dass das hier bei Hi-Fi Rush der Fall sein wird. Aber für die Leute, die halt 100% sicher gehen wollen, gibt es dann den Release erneut, die Vorbestellerphase ab dem 16. Januar bei Limited Run. Und ich werde einfach dann warten, bis das Ganze bei Amazon Japan über Super Deluxe dann vorbestellt werden kann. Und das soll es auch gewesen sein mit den News, weil so viel mehr ist die vergangene Woche dann doch nicht passiert. Wenn ich sage, ich vermisse guten Lizenzschrott, dann wirkt das vielleicht ein bisschen seltsam. Dann wirkt das vielleicht so in sich widersprüchlich, ne? Wie kann es denn guten Lizenzschrott geben? Und das ist eine Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, weil ich tatsächlich so, also ich habe natürlich ein Faible für Trash. Ich habe Interesse daran, Sachen zu spielen, die auch legit Kacke sind und die auch einfach ein bisschen mal nicht so gut sind. Und ich habe auch tatsächliches Interesse an Lizenzspielen. So, ich mag zu sehen, wie die jeweiligen Lizenzen umgesetzt wurden. Dann eben auch im Spiel selber so ein bisschen zu erkennen oder beziehungsweise so erahnen zu können, okay, das war der Versuch hier. Du hattest, ne, weil manchmal sind es ja Sachen, die sich relativ gut für eine Umsetzung anbieten, ne? Irgendwas, was mit Autos zu tun hat, okay, machen wir ein Rennspiel draus. Aber selbst wenn ich mir so ein Lizenzspiel zu Cars ansehe, wo, ja, du hast dann auch hier und da Sachen gehabt, die halt wirklich nur reine Arcade-Racer sind, aber zum Beispiel das erste Cars hat dann doch versucht, auch so eine kleine offene Welt mit verschiedenen Missionen zu etablieren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein gutes Spiel ist, aber es ist meilenweit über dem, was heutzutage dann auch zu sehen ist, wenn du irgendwelche Lizenztitel spielst, weil das wirklich so nur noch Müll ist. Also da sehe ich auch nicht den Versuch, irgendwas noch was Interessantes zu machen, sondern hier muss irgendwas aus der Tür rausgedrückt werden. Und klar, du hattest auch früher bei diesen Lizenztiteln immer die Restriktionen, das muss jetzt zum Serienstart oder das muss jetzt irgendwie zum Filmstart da sein und dann Spiele, die dementsprechend nicht gut wurden. Ne? Beispielsweise so das erste Iron Man Spiel auf der Xbox 360, wo der Zeitdruck definitiv das größte Problem war, aber auch da, du merkst so, die Entwickler haben was versucht. Das war nicht einfach nur, oh ja, wir machen jetzt ein Iron-Man-Spiel und dann, so who cares, ne? Who gives a shit? Wir machen einfach hier so ein Popel-Ding, weißt du, wenn ich mir sowas ansehe wie das Wreck-It-Ralph-Spiel, also was ich auf der Wii gespielt habe, das fühlt sich so an, wie wir machen einfach jetzt so ein Scheiß-Ding, so Auftragsarbeit, who cares, who gives a shit, 2D-Plattformer, den wir in 5 Minuten fertig machen, who cares. Aber du hattest da oftmals immer so, du siehst diese Versuche, da wirklich was Vernünftiges draus zu machen, dass es nicht, also von den Entwicklern so offensichtlich da drin zu erkennen ist, dass man trotz dieser ganzen Limitation, trotz der Tatsache, dass es sich um ein Lizenzspiel handelt, hier versucht wurde, das möglichst Beste draus zu machen. Und das ist eine Sache, die ich, wenn ich mir heutige Lizenzspiele angucke, da nicht mehr wiederfinde, weil das oftmals dann so, naja, es ist jetzt halt irgend so ein Mobile-Ding und dann kopieren wir einfach nur Sachen, die wir vorher schon hatten, machen wir in die Lizenzen rein, es wird einfach nur versucht durchzumonetarisieren oder mit irgendwelchen anderen, ja fast schon so Live-Service-Gacha-artigen Systemen das Ganze vollzupacken, wenn ich mir... Na, ich habe ja auch über den Game Pass damals so Sachen wie diese Paw Patrol-Spiele irgendwie ausprobiert. Das ist halt wirklich, also das ist wirklich direkt, das ist so auf dem Level so Sachen, die du in Green, so Steam Greenlight früher mal hattest. Oder halt heutzutage diese ganzen Spiele, die, oh, wir haben jetzt hier AI-Artwork da drüber und irgendetwas, was wir kurz zusammengeschustert haben, damit wir es einfach schnell verkaufen können. So. Das hat für mich einen ganz anderen Level. So, ja, du hattest auch absoluten Trash früher, auf jeden Fall. Du hattest jetzt Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Aber die Sachen dann auch mal ehrlich zu spielen, also auch jetzt wirklich versuchen, okay, ich gucke mir jetzt Lizenztitel an und versuche diese Lizenztitel auch ehrlich zu betrachten und dann anzusehen, was haben die denn gut gemacht, was haben die irgendwie nicht so gut gemacht. Na, ich mag ja auch so, ich meine, der Marc macht keine Videos mehr, glaube ich, aber hier keine Ahnung, ihr wisst, wen ich meine. Der Australier, der auch hauptsächlich so Spiele, Videos zu Lizenztiteln gemacht hat. Und auch die habe ich immer gerne gesehen und da auch dann, ne, da war eine Wertschätzung, merkt man auch dafür da. Und das muss ich sagen, ich habe da fast schon so ein bisschen nostalgische Gefühle, wenn ich momentan gerade so zu dieser Xbox 360-Ära davon zurückkehre, weil da auch du merkst, okay, hier wurde auch versucht, optisch noch das Maximale rauszuholen, obwohl es irgendwie so ein Kinder-Lizenz-Ding ist. Und ja, ich hatte gerade zum Beispiel so etwas wie Jumper gespielt, was halt wirklich Murks ist. Aber ich weiß ja auch, du hast Sachen wie Rango oder so, die sogar relativ gut sind. Oder auch das Up von Spiel von Pixar. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß auch, dass zum Beispiel Sachen wie das Wall-E-Ding hatten sich dann gesagt, okay, was machen wir denn zu Wall-E für ein Spiel? Und wir bauen da so Tony Hawk Skateboard-Sachen rein, weil dann Wall-E, ne, als, oh, du kannst ja irgendwie fahren auf deinen Ketten da drauf, also bauen wir hier so Rampen rein, in denen du auch dann irgendwie da hochfahren und irgendwie Bewegung damit machen kannst. Und einfach nur so darüber nachzudenken, so dieser Prozess, oh, wir machen jetzt ein Lizenzspiel, okay, wie kriegen wir das Ganze umgesetzt? Wie machen wir da jetzt halbwegs was Vernünftiges draus? Und wie dann auch verschiedene Trends da rein gebaut wurden. Ich finde das immer noch so vollkommen absurd, dass diese letzten komischen Harry Potter Spiele, dass es einfach so Gears of War Klone waren, dass sie sich gesagt haben, ja fuck it, wir machen jetzt einfach einen Third-Person-Shooter da draus. Das ist komplett Banane. Aber solche Sachen finde ich ganz ehrlich interessant und auch interessant zu sehen. Und dann schaue ich mir so aktuelle Lizenzspiele an und weißt du, dieses Grinch-Spiel oder so, was es da auch gab und ich dachte, ja komm, Weihnachten, probierst du mal aus. Und es ist halt wirklich Dreck. Es ist halt wirklich absoluter Dreck, wo ich das Gefühl habe, selbst so Schmuddelware, die du in den Stores teilweise drin hast, ohne Lizenzen, selbst, ne, die dann so für 3-4 Euro verkauft werden und so AI-Art darüber haben, so selbst davon habe ich bessere Sachen gespielt als diese Lizenzscheiße, die da drin ist. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da irgendwie sage, so, oh mein Gott, das tut mir auch für die Kinder leid, weil du dann früher vielleicht mal hier und da bessere Lizenzsachen bekommen hast. So, auch wir hatten, da war sehr viel halt absoluter Scheiß dabei. Aber da waren auch vernünftige Sachen da drin. Also ich weiß zum Beispiel ja auch, ne, die Capcom Action-Plattformer beispielsweise, sowas wie Aladdin auf dem Super Nintendo ist ja auch für mich heute immer noch ein gutes Spiel. Ich hatte auch damals sehr viel Spaß mit dem Five im Wilden Westen auf dem Super Nintendo. weniger viel Spaß mit dem Schlümpfe-Spiel auf dem Super Nintendo. Aber das hat ja seinen Mehrwert. So, du bist ja, du hast ja Leute, die dann basierend auf der Lizenz dann Interesse haben, die Sachen sich dann anzusehen. Und ich finde, das hat das auch verdient, mit so einem gewissen, ich will nicht sagen Respekt, aber auf jeden Fall da auch normal drüber zu reden, als ob es jetzt einfach nicht nur so alles davon ist Kacke, alles davon ist Scheiße. So, ich bin auch daran interessiert, mal gerade so die, als ich mir den GBA und den DS und die Wii angesehen habe, also die ganzen Spielekataloge davon, dass ja da auch sehr viele Spiele rausgekommen sind, die ja hauptsächlich auf so eine Mädchenzielgruppe dann gegangen sind. Und das waren auch Sachen, die allgemein immer so abgetan wurden als Dreck und als Schund, aber obwohl da auch garantiert sehr viel Dreck und Schund dabei ist, finde ich es trotzdem nicht fair, das nur aus dieser Perspektive zu betrachten, sondern sich auch mal ehrlich anzusehen, okay, was waren denn das für Spiele tatsächlich und was waren die besseren davon, was waren irgendwie die schlechteren davon? Und genauso finde ich das auch bei Lizenzspielen. Und ich glaube, teilweise verschließt man sich da auch so ein bisschen vor Sachen, weil du dann denkst, oh, das ist irgendwie ein Lizenzspiel oder so. Und dann hast du ja auch da hast du ja auch dann interessante Sachen dabei. So klar, wenn du dann weißt, das ist von einem bestimmten Entwickler und so, oh, hier ist ein Treasure-Spiel für Astro Boy oder so. Okay, das gucke ich mir mal an, weil es ein Treasure-Spiel ist. Aber ich glaube, da verschließt man sich vor teilweise halt auch coolen Sachen oder zumindest Spiele, die coole Ideen haben oder wo es interessant ist, dann zu schauen, was die aus diesen Lizenzen irgendwie gemacht haben. Und klar, viel Murks dabei auf jeden Fall. Und ich sage nicht, dass das Leute außerhalb meinerseits dann irgendwie machen müssen. Aber ich habe auf jeden Fall so ein gewisses Interesse daran. Jetzt gerade auch wieder so vermehrt auf der 360 Sachen zu spielen und da eben auch die Lizenztitel, die mir noch fehlen, nach und nach zu kaufen und dann festzustellen, aus irgendeinem Grund ist das How to Train Your Dragon auf der Xbox 360 für ein Lizenzspiel auf der Xbox 360 relativ teurer, dass ich so 30, 40 Euro dafür zahlen muss. Und der zweite Teil, der in 2014 rausgekommen ist und somit nach dem Ende eigentlich der Xbox 360-Zeit, ist wesentlich günstiger, obwohl das wahrscheinlich weniger Einheiten hätte absetzen müssen. Ich verstehe es nicht. Also manchmal ist es sehr seltsam, warum gewisse Sachen irgendwie teuer sind, gerade auf der Konsole. Aber da bin ich auch so am Versuchen. Auf der PS3 habe ich ein paar Sachen jetzt auch mal nachgeholt. Da gibt's ja auch viel Kram, der dann, ne, auf der 360 war es dann halt so mit Kinect-Scheiße und auf der PS3 war es dann mit Move-Einbindung, auf der Wii natürlich sowieso. Aber das sind sehr viele Sachen, wo ich dann merke, dass da ist Interesse da, da ist was Interessantes da und da wurde was versucht oftmals. Da wurde oftmals wirklich was versucht, auch Spiele, wo du sagst, okay, das ist irgendwie Trash, das ist so Lizenzschrott, aber die machen immer noch was Interessantes oder die haben irgendwas versucht. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage gerade in dieser Struktur von diesen Mobile-Spielen gar nicht erst mehr versucht wird oder du da Leute hast, die einfach nur noch so, okay, wie die Drohnen da sitzen und den Kram abarbeiten und gar nicht die Möglichkeiten haben, drüber nachzudenken, wie könnten wir dieses Spiel cool gestalten, sondern nee, wir müssen jetzt gucken, wie wir auch unsere junge Zielgruppe bereits an irgendwelche Live-Service, Mobile-Gacha-Strukturen irgendwie dran gewöhnen. Aber ich kriege das irgendwie immer seltener mit, dass da was halbwegs Vernünftiges rauskommt. Und jetzt kann man natürlich sagen, so, was sollte dich das interessieren? Aber ich finde, dass auch das sollte vernünftige Spiele geben. Also ich finde, dass wenn du heutzutage irgendwie auch ein jüngeres Alter hast oder so ein jüngeres Alter bist und dann irgendwelche Lizenzen magst, so, ich finde, da sollte es auch vernünftige Spiele geben. So, nicht alles muss dann geil sein, aber weiß ich nicht, zumindest irgendwas, was auf dem Level von einem Cars ist oder so. Und dann zwischendurch hast du mal eine Sache, die was besser ist wie ein Up oder ne, was ja auch einen guten Koop hatte. Oder die Lego-Spiele ja auch, die jetzt ja sehr wenig geworden sind. Auch deswegen, ich freue mich auf das Lego-Batman-Spiel. Ich finde, das sieht mega geil aus. Aber es ist ja auch cool, dass es dann für eine jüngere Zielgruppe so ein Spiel gibt. Und ich finde, auch die haben verdient, guten Lizenzschrott zu bekommen. Zumindest zwischendurch. Und ich weiß nicht, irgendwie, ihr könnt mir ja gerne, falls ich da was verpasse oder irgendwas nicht mitbekomme, könnt ihr mir das ja gerne dann nennen. Aber ich glaube, das Beste, was du da kriegen kannst, das sind wirklich die Skins in Sachen wie Fortnite. Ich glaube, das hat das auch so ein bisschen ersetzt, dass du dann früher so, hey, jetzt hast du da hier und da vielleicht nochmal ein gutes Lizenzspiel zwischendurch auf dem GBA bekommen oder auf einem DS. Und heutzutage ist das dann, oh, du willst irgendeine Lizenz haben in einem vernünftigen Spiel drin, dann hofft, dass es da die Skins dann in Fortnite oder so gibt. Das war's dann. Ich weiß es nicht. Also ich wollte einfach nur mal kurz ein bisschen drüber geredet haben. Ich habe da auch kein genaues Konzept für gehabt, aber das war einfach eine Sache, die mir echt aufgefallen ist, weil ich jetzt wieder mehr davon auch für so Archivsachen gespielt habe oder dann auch gesucht habe nach meiner, der Vervollständigung meiner 360-Sammlung und dann auch nach, oder eben auch das, was ich halt wirklich bei Trash Tuesday dann zwischendurch spiele und dann merke, ja, das ist Trash, aber das ist was Substanzielles zumindest und das ist dann auch interessant, das zu spielen, aber dieser Schrott, der heutzutage da teilweise rauskommt, das lohnt sich dann nicht mal, sich in einem Stream darüber lustig zu machen, weil es halt wirklich einfach nur noch an die Wand scheißen ist, dann teilweise. Und das muss ich sagen, finde ich einfach ein bisschen schade, auch in, ich weiß, ne, den Verlust von sowas zu beklagen, wirkt ein bisschen seltsam, aber ich mache mich eben auch für die Schwachen stark. Und wie jede Woche kommen wir zu euren Fragen. Falls auch ihr Fragen einsenden wollt, könnt ihr das immer gerne machen. Überall, wo dieser Podcast läuft und es eine Kommentarsektion gibt, könnt ihr die dort hinschreiben. Ihr könnt es bei Patreon schreiben, ihr könnt mir DMs schicken, ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder auf meinem Discord, das ist vollkommen egal. Überall dort, wo ich es sehe und dann versuche ich das Ganze irgendwann mal zu beantworten. Ich finde es immer ganz gut, einen gewissen Satz an Fragen, an Rücklagen zu haben. Also nicht wundern, wenn ihr mir eine Frage stellt und dann braucht das irgendwie 2-3 Monate, bis ich drankomme. Ich habe lieber 20 Fragen zu viel, die ich notfalls dann Stück für Stück abarbeiten kann, als irgendwann hier zu sitzen und dann gar keine mehr zu haben. Also schreibt mir ruhig und dann braucht es einfach teilweise ein bisschen, bis ich da drankomme. Jedenfalls die erste Frage von Chess with Pigeons. Wie viel Prozent Stunden eines Spiels sollte man durchgespielt haben, um sich eine Meinung zu einem Spiel zu bilden? Auch in Bezug auf Tests. Das beste Beispiel war letztens mal Ghosts and Goblins, wo die meisten eine Meinung haben, die das Spiel wahrscheinlich nur mal kurz angespielt haben, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Also, ich meine, um eine Meinung zu haben, musst du ein Spiel nicht mal gespielt haben, ganz ehrlich. Du kannst auch eine Meinung zu einem Spiel haben, ohne es gespielt zu haben. Du kannst eine Meinung zu etwas haben, auch wenn du einfach nur einen Screenshot oder so siehst. Eine Meinung kann man sich immer darüber bilden. Es kommt auch darauf an, wie viel Erfahrung du mitbringst. Und wenn du zum Beispiel in einem bestimmten Genre sehr versiert bist, dann reicht es wirklich, 5 Minuten teilweise nur zu spielen, um eine grobe Einschätzung zu bekommen. Ne, dass wenn du beispielsweise, keine Ahnung, sehr viele Schmaps spielst, dann braucht es manchmal auch nur die ersten 5 Minuten, um schon grobe Fehler beispielsweise zu erkennen und dann, oh, wenn es in dem Bereich jetzt schon so grobe Fehler gibt, muss ich mich jetzt überhaupt noch mit dem Rest auseinandersetzen, ne? Oder viele Sachen, die du dann auch schon in den Trailern oder Screenshots eben erkennst, das machen ja alle von uns. So, du siehst ja haufenweise Spiele oder auch wenn ich euch irgendetwas vorstelle, sei es jetzt hier in dem Podcast und das bespreche oder irgendwie auch in Videoform, auch ihr nutzt das ja, um euch so ein bisschen in der Meinungsbildung vielleicht zu helfen. Und auch wenn man selber auf Steam unterwegs ist und man sich dann irgendwelche Trailer oder Screenshots dazu ansieht, du bildest dir ja basierend darauf schon eine Meinung alleine, ob du das Produkt dann irgendwie kaufen möchtest oder ob du es dir auf die Wunschliste packst. So gehe ich ja auch die ganzen Store-Listings dann durch, ne, von der Switch, PlayStation, Xbox, um dann eben Sachen auf meine Wunschlisten draufzupacken. Auch da bilde ich mir schon direkt eine Meinung dazu. Wenn es jetzt darum geht, ein Spiel dann zu besprechen oder zu bewerten, auch da kannst du das von 5 Minuten machen, von 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, das ist egal. Auch grundsätzlich, wie viel Prozent der Anteil nachher von der tatsächlichen Erfahrung ist. Es kommt natürlich darauf an, wie gut du das Ganze dann einordnen kannst, ne? Und zu sagen, so das komplette Spiel von vorne bis hinten, die Erfahrung ist scheiße, wenn ich 1% davon gespielt habe, ein bisschen schwer, aber diese 1% zu bewerten und dann vielleicht basierend darauf zu sagen, ja, okay, das Gefühl, was ich habe und von dem, was ich gesehen habe oder von dem, was ich schon von Leuten gehört habe, weiß ich nicht, ob sich das jetzt noch irgendwie bessert, ob sich da irgendwas ändert. Was jetzt Tests oder Reviews oder so betrifft, das ist sehr schwer und das kommt auch immer auf die Spiele an, weil du musst kein Spiel durchgespielt haben, finde ich, um darüber auch jetzt irgendeine Review oder so was abzugeben. Aber es kommt auf jeden Fall auf ein Spiel an. Zum Beispiel, wenn du ein storyfokussiertes Spiel hast, dann gerade das jetzt auch so ein Ending hat, was sehr sehr großen Einfluss auf die Meinung eben hat. Ne? Beispielsweise, jemand würde jetzt eine Review schreiben zu 999 und hat nur eines der Endings gesehen und ist nicht zum True Ending gekommen. Und die Frage ist dann, weiß die Person das? Schreibt die das so, okay, ich hab das jetzt nur basierend auf hier und das ist meine Bewertung basierend darauf? Oder versucht die Person basierend darauf dann das komplette Spiel zu bewerten? Ja, dann ist es ein Text, den du wahrscheinlich ignorieren kannst, also oder die übergreifende Meinung zu der Handlung, weil dir einfach so viele Informationen fehlen. Aber ansonsten, so was ist denn, wenn du ein Spiel durchgespielt hast, aber das ist ein Spiel, was sehr viel so Side-Content hat, der vielleicht sogar sehr relevant ist. So, wie viel davon musst du gespielt haben, um dann da eine Bewertung abzugeben? So, wie relevant ist deine Bewertung von einem Fallout New Vegas, wenn du nur die Hauptstory gemacht hast und keine von den Nebenmissionen? Oder wenn du halt nur einen Durchgang gemacht hast und hast dir nicht die verschiedenen Versionen der Durchgänge angesehen, wenn du mit den unterschiedlichen Fraktionen da interagierst. So, das ist die grundlegende Frage, dass selbst wenn du das Ende gesehen hast, wenn man nach diesem Punkt geht, oh, kannst du ein Spiel testen, bewerten, wenn du es nicht komplett durchgespielt hast, dann ist es, ja, wie kannst du dann ein Spiel bewerten, wenn du nicht 100% des Inhalts gesehen hast, des kompletten Contents gesehen hast? Aber wie viel Content davon ist tatsächlich relevant, um die grundlegende Meinung dann zu ändern? Und kannst du das vorher wissen? So, ich muss jetzt, glaube ich, nicht in einem Ubisoft-Open-World-Spiel 100% holen, um das Ganze bewerten zu können. Aber vielleicht in einem anderen Spiel, wo die Nebenmissionen deutlich, deutlich besser sind. So, ich weiß nicht, wie es jetzt, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber ich weiß, dass ja Sachen wie Cyberpunk oder so auch sehr viele gute Nebenmissionen haben. Wie gut ist deine Bewertung zu dem Spiel, wenn du nur die Hauptstory gemacht hast? Oder ist es dann, ich weiß, da ist noch mehr Kram, aber ich bewerte jetzt einfach nur die Hauptstory. Dann kannst du es natürlich machen, aber wenn du eine Gesamtbewertung dazu abgehst, ist es, glaube ich, auch wieder ein bisschen schwierig. Deswegen davon so Generalisierungen zu sprechen, finde ich relativ schwer. Und für mich ist es wichtiger, dass dann Leute das auch in ihrem Text oder in den Videos oder in den Podcasts, in der Besprechung rüberbringen und dann eben auch ehrlich mit der Information dann sind, so hey, ich habe jetzt einfach nur 20-30% davon gesehen oder ich habe es einfach nur ein paar Stunden gespielt. Und dann weiß man, ah, okay, die Person hat das eben nur so lange gespielt und basierend darauf sage ich dann eben meine Meinung dazu. So, ja, dann ist es vielleicht nicht so, ich meine, ich persönlich gebe zum Beispiel keine Bewertungen bei Backlogged, wenn ich das Spiel nicht durchgespielt habe. Jetzt auch, weil, nicht weil es sich dann grob nochmal ändert, aber keine Ahnung, selbst wenn ich dann sage, irgendwie so eine 6 von 10 und wenn ich es jetzt noch 4 Stunden weitergespielt hätte, dann hätte ich es vielleicht sogar noch schlimmer gefunden und dann würde ich nachher eine 4 von 10 oder so geben und deswegen lasse ich das dann persönlich, weil das ist ja auch die Bewertungen, die ich bei Backlog gebe, die sind ja jetzt nicht für eine Allgemeinheit, dass man, oh, hier ist meine Bewertung für die anderen Leute, damit die sich darauf eine Meinung bilden können. Dafür mache ich hier die Podcasts, die Videos und alles oder schreibe auch online darüber in irgendeiner Form. Dafür mache ich das. So diese Zahlenkategorisierung, die ist eher ein bisschen für mich oder dass dann Leute, wenn die da drauf gucken, so ein bisschen sehen können, okay, was ist das für eine Person und wie gewichtet die Person die verschiedenen Sachen? Und bei einem Film ist es natürlich wesentlich einfacher. Also wenn ich einen Film gucke, dann gucke ich auch einen Film und dann trage ich den ein. Aber bei Spielen ist es diese Schwelle zwischen, ich habe das jetzt gespielt oder nicht. Ich weiß auch Leute, die müssen das dann zu 100% machen. Die müssen den kompletten Content gesehen haben oder die müssen 2-3 Durchgänge von dem Spiel gemacht haben, bevor die da irgendwie eine Bewertung oder sonst was zu geben. Und das müssen alle Leute für sich irgendwo beantworten. Ich finde es einfach nur grundlegend wichtig, dass man das auch kommuniziert, falls man da nur einen gewissen Teil gesehen hat oder falls du das Gefühl hast, da ist wahrscheinlich noch irgendwas, aber ich habe es jetzt nicht komplett gesehen. Auch das ist jetzt nicht immer so klar, wenn du jetzt zu einem RPG das Ganze schreibst, musst du dann irgendwie sagen, oh, ich habe jetzt die Superbosse nicht gemacht. Und vielleicht würde das meine Meinung nochmal beeinflussen, wenn ich die Superbosse mache oder den Weg dahin dann machen muss, weil das dann auch mit einem gewissen Grind oder so verbunden ist oder sollte das überhaupt meine Meinung beeinflussen, weil es ist ja optional und wenn es schlechter optionaler Content ist und ich den nicht machen muss, sollte das dann überhaupt in die Bewertung einfließen, sollte dann nur guter optionaler Content, es ist halt so eine grundlegende Sache, wo du dich, glaube ich, nach links und rechts einfach endlos tot, keine Ahnung, argumentieren und festlegen kannst. Die nächste Frage von Bassewitz: Wenn du wählen müsstest, welcher Maurice, welchen Maurice würdest du wählen? Maurice Weber oder Maurice Höfgen? Also zwei Maurices, deren Online-Videos und Inhalte ich auf jeden Fall sehr wertschätze. Aber wenn ich jetzt einen wählen müsste, dann würde ich, also jetzt ohne die andere Person runterzusetzen, aber ich würde wahrscheinlich Maurice Höfgen wählen, weil das in der aktuellen Zeit eine wesentlich wichtigere Stimme ist, zu hören mit seinen politischen Inhalten. Ich glaube, dass da auch so Aufklärungsarbeit zu betreiben, ist allgemein wichtiger, als jetzt über irgendwelche RTS-Spiele oder so zu berichten. Ich würde mich da auch mit meinen Inhalten dann unten drunter stellen. Also von daher, da ist jetzt nichts gegen den Herrn Weber. Ansonsten, ja, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlicher Content. Aber da würde ich dann einfach sagen, wenn ich wen wählen müsste, dann würde ich, glaube ich, die Person nehmen, deren Inhalte ich dann doch ein bisschen für wertvoller halte, weil ich an sich beide Sachen mag. Also von daher kann ich da jetzt das auf der Ebene, glaube ich, schwer miteinander vergleichen. Und die letzte Frage für heute von Growl. Ich habe dich schon öfters über Cooldowns auskotzen hören. Zwar stimme ich zu, dass es durchaus interessante Restriktionen gibt, doch als so aktiv schlecht habe ich sie nie angesehen. Könntest du ausführen, warum du Cooldowns als Element so negativ gegenüberstehst, und gibt es vielleicht sogar Beispiele, wo du Cooldowns als positiv betrachtest? Ich habe da in der Vergangenheit bei einem Patreon-Beitrag mal drüber geredet, also gerne den anhören, ne? Werbung an der Stelle. Das heißt, ich will das jetzt auch, also nicht nur aus dem Grund, weil, oh, da habe ich das schon hinter der Bezahlschranke gesagt, geht doch besser dahin, aber auch, dass ich das jetzt nicht so komplett nochmal im Detail ausführen will, dass das Grundlegende, um das mal so runterzubrechen, ist, dass Cooldowns oftmals Komplexität entfernen aus den Spielen und dass die auch explizit dafür gemacht sind. Cooldowns sind oftmals dafür da, um gerade auch Balancing einfacher zu gestalten. Dass du zum Beispiel, anstatt komplexeres Resource-Management zu betreiben und dann Attacken hast, die, oh, die sind super power, die sind halt so echt, echt krass in ihrem Angriff, aber wenn wir das jetzt keinen Cooldown machen und nur über Ressource, dann werden Leute vielleicht immer nur diesen Angriff wählen und darüber können wir das dann einfacher handhaben, indem wir dem ganzen Ding einen Cooldown geben, ohne andere Sachen dadurch zu beeinflussen. Das ist so eine Sache, die oftmals dafür eingesetzt ist. Das Problem grundlegend bei Cooldowns ist dann eben nur, du hast selten Beispiele, in denen Cooldowns oder in denen es nicht objektiv das Beste ist, Cooldowns so schnell und oft wie möglich einzusetzen. Dass dort immer so dieses grundlegende Komplexitätsproblem von Cooldowns liegt, dass gerade wenn sie ohne, weil ich weiß, es gibt auch noch welche, die mit Ressourcen arbeiten in Kombination, aber wenn Cooldowns keinerlei Ressourcen wegnehmen, dann um ihre Kraft zu maximieren, willst du sie so früh und so häufig wie möglich einsetzen. Das heißt, sobald du dann einen Cooldown wieder verfügbar hast, dann willst du eigentlich schauen, dass du sofort einsetzt oder die nächstmögliche Situation dann sofort nutzt, um diesen Cooldown einzusetzen, weil die Zeit, in der du ihn nicht einsetzt, ist ja auch Zeit, in der der Cooldown sich nicht wieder regeneriert und dementsprechend du weniger Zeit hast oder weniger Möglichkeiten hast, den Cooldown einzusetzen. Und gerade wenn es natürlich dann für, sagen wir mal, so DPS oder sowas genutzt wird, dann hast du ja, du hast einen höheren DPS-Wert am Ende, wenn du den Cooldown so häufig einsetzt wie nur möglich. Ich weiß, dass du dann Titel hast, ne, zum Beispiel in MMORPGs oder so, wo du dann deine Rotation mit irgendwie 10 verschiedenen Sachen irgendwie hast und du musst dir dann im Hintergrund noch ein paar andere Dinge im Kopf behalten und drauf aufpassen, und so die einzelnen Aktionen sind daher nie das Schwere, sondern es ist dieser Mental Load und die 20 Dinge, die gleichzeitig beachtet werden müssen, ne? Wodurch das versucht, dann ein bisschen interessanter zu werden. Aber auch da ist so der einzelne Einsatz von Cooldown-Sachen nicht wirklich interessant. Und wie gesagt, das ist oftmals eine Sache, dass dann Entwickler sich nicht andersweitig drum scheren müssen, oh, wie handhabe ich das mit dem Balancing? Wie handhabe ich das hier mit dem Resource Management? Oder, ne, weil du hast ja dann auch so Meter Management, was ja auch teilweise als sehr schlecht betrachtet wird. Verstehe ich auch, aber kommt auch da immer wieder auf das Spiel an. Ich sage jetzt nicht, dass irgendwie Cooldowns generell so mega kacke sind, aber ich finde, du hast, also ich müsste nochmal alle expliziten Beispiele durchgehen, aber es sind so Sachen, wo du wahrscheinlich bessere Möglichkeiten finden könntest, auch ein Kampfsystem interessanter zu machen. Ich finde es okay, in, wie gesagt, so MMO-Sachen, weil du hast dann deine Rotation und musst auf andere Dinge achten und gehst dann eben die Sachen so durch. Aber es ist auch so, dass in, ne, ich mag ja zum Beispiel die Xenoblade Chronicles Titel, aber auch da ist es mehr so ein, oh ja, es ist jetzt ganz chillig. Hier, es greift automatisch an und dann habe ich meine Rotation von gewissen Dingen und vielleicht positioniere ich mich nochmal ein bisschen anders, um dann, oh, hier dein Backslash, Sideslash oder sonstigen Kram irgendwie zu bekommen. Aber es ist einfach auch generell ein bisschen chilliger. Ne, es ist generell so etwas, du musst dann nicht so jederzeit die Aktionen ausführen und es ist nicht so high demanding und das hat auch teilweise seinen Appeal, ne, auch für mich, dass ich jetzt sage, ich will jetzt einfach nur gerade so ein bisschen chillen und alles wird automatisch, läuft dann irgendwie durch und ich gehe dann nur die Rotation und so lang. Bis hin zu den, oh, ich habe hier so das komplette Keyboard mit Aktionen und mit Shortcuts voll und zur Optimierung muss ich alle 50 Dinger in der richtigen Reihenfolge jederzeit drücken und dann noch den Charakter bewegen und irgendwie 20 andere Sachen. Wie gesagt, die einzeln jetzt nicht komplex sind oder auch nicht schwer umzusetzen, aber in ihrer Kombination dann, ihrem Multitasking, dann so ein bisschen mehr demanding oder interessanter werden. Aber so für sich genommen ist dann der Cooldown eigentlich etwas abseits von, ne, weil dann wird der Cooldown in seinem Konstrukt zu, ne, so mehr als die Sache selber, ne, aber für sich genommen ist Cooldown eigentlich immer etwas, was für mich darauf so ein bisschen hinweist, oh, da haben die Designer keine bessere Möglichkeit gefunden, dieses Problem zu lösen, ne? Gerade was dann eben auch das Balancing betrifft. Ich hoffe, das kommt dadurch so ein bisschen, wie gesagt, man kann dann so in Edge Cases reingehen und ich will auch nicht sagen, das ist immer zu 100% und sonst was. Das ist dann so eine gewisse Generalisierung und basiert natürlich auch auf der Erfahrung, wie das dann gerade in Action-Titeln häufig oder in den meisten Fällen so eingesetzt wird. Aber ja, das zumindest zur Beantwortung der Frage an der Stelle. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angekommen. Erneut vielen, vielen Dank für alle Leute, die sich gerade in dem letzten Monat dazu entschieden haben, mich auch zu unterstützen. Es gibt ja auch ein paar neue Namen jetzt gerade im 10-Euro-Supporter-Tier. Dann nochmal der Hinweis, falls ihr im höchsten Tier auf Patreon sein solltet, 10 Euro oder mehr, dann werdet ihr hier auch wöchentlich in den Credits, wie man das Abspann, dem finalen Abschluss dann auch nochmal genannt. Und genau das möchte ich jetzt heute einmal machen. Also vielen, vielen Dank generell an alle Leute, an alle euch da draußen, auch die Inhalte hier in Anführungszeichen, wenn ich das sage, nur, ne, ich will das nicht absprechen, aber einfach nur konsumieren. Vielen, vielen Dank an alle, aber ganz besonders die Leute, die mich finanziell unterstützen und ganz, ganz, ganz besonders an die Leute in diesem höchsten Supporter-Tier, nämlich Pi, Abracadabra, Ant Waker, Bildschirmzeit, Boris Bückling, Christian Collessy, Daniel Fusiak, Darth Weil, Das ist fein, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Ein Toast, Etrigan, Farbenzwerg, Fellyboy, Femto, Florian, JDFG, Jigglybuff, JPixel, Juliana XD, Julinus, Just Jemmy, Kavuras, Kein Planmann, Kernspaltkartoffel, Liar and Sinner, Livin Lavina Vota, Lord Zwiebel, Marco, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, Okarun, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Rocco Extreme, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Sealand Outsider, Sins, Soulspeed 68, Storm, Tanya, The Boiling Fowl, The Caprius, Xendaro, Yilmaz Dersim und Zach Yu. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank für alle generell. Ich wünsche euch noch einen weiteren guten Start ins neue Jahr und ich versuche zumindest als Special für die 100. Episode am Montag wieder einmal pünktlich für euch da zu sein. Bis dahin, macht's gut, bis dann und bye bye.